Ich glaube, dass Musikerinnen extrem wichtig oder allgemein die Kulturbranche extrem wichtig für Aktivismus ist. Wenn wir jetzt gerade, bestes Beispiel ist eigentlich gerade brandheiß aktuell in den USA, Taylor Swift, ne, was das für ein Riesenthema ist. Oder jetzt, wenn wir zurückblicken auf die Sternkampagne von Helene Fischer, ne, also auf dem Cover gegen Rechtsextremismus, auch wenn das natürlich so ein bisschen verwaschen war, ne, aber Reichweite und Vorbilder außerhalb der Politik sind unglaublich wichtig für den Aktivismus.
Wie fängt man eigentlich an, sich zu engagieren? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Und was macht das eigene soziale Engagement wirksam? Sophia und Micha von Viva Con Agua laden Menschen ein, die für das Gute brennen. Sie sprechen über Female Empowerment, Klima, Menschenrechte, Sport, Gaming, Festivals, Kunst, Musik. Vor allem aber über die Frage, wie kann ich etwas bewirken? Viel Spaß beim Zuhören von Viva la Social.
Willkommen zu Gast bei Viva la Social. Hallo an alle Zuhörenden zu Hause. Hallo vor allen Dingen an euch heute hier. Wir nehmen auf im Showroom unseres Podcast-Partners 1,5 Grad. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Vor allen Dingen geht es für mich zum ersten Mal beim Podcast weiter. Ich war gerade 4 Monate reisen. Ich sitze heute hier nicht alleine, sondern mein werter Kollege und geschätzter Freund, man kann es ja ruhig mal so sagen, Micha Fritz ist auch da. Hallo Micha.
Hi, ich habe die letzten 4 Monate gearbeitet, während Sophia Sabbatical gemacht hat. Alle sollten Sabbatical machen.
Dem würde ich zustimmen. Wir sitzen hier heute mit 3 spannenden Gästinnen und Gästen und ich freue mich sehr, unsere erste Gästin vorzustellen. Das ist Hannah Noir. Hannah, du bist Künstlerin aus Hamburg, Musikerin und verpackst in deinen Texten oft auch linkspolitische und feministische Themen. Und wieso ist es dir wichtig, auch in deiner Musik über solche Themen zu sprechen?
Ja, moin erstmal, ich bin Hannah. Freue mich sehr, hier zu sein. Ich denke, dass Musik eines der wichtigsten Dinge ist, die unser Leben irgendwie schöner macht. Und dadurch, dass das so einen großen Einfluss hat und dass hier, weil eben jeder auch Musik hört, denke ich, sollte man da mit einem intelligenten Kopf rangehen und wichtige Messages in die Welt raushauen.
Würdest du dich dann selber auch als Aktivistin bezeichnen?
Also ich würde sagen, ich versuche alles, was in meinem Kosmos möglich ist und in meiner Kunst möglich ist. Wie man das betiteln will, das überlasse ich gern auch anderen Menschen so. Aber ich würde schon sagen, dass ich einiges tue, einfach was mein intrinsisches Bedürfnis ist, danach Gerechtigkeit in die Welt rauszuposaunen. So. Ja.
Und wie ist so, das klingt jetzt so kreuzfeuermäßig, wir kommen gleich auch noch zu den anderen Gästen. Woher kennst du Viva Con Agua? Also gibt's da irgendwie schon Berührungspunkte? Gab's schon mal gemeinsame Aktionen?
Ja, also ich kenne Jolle, auch sehr spannende Künstlerin aus Hamburg und eine Freundin von mir. Und allgemein trinke ich natürlich gern Wasser. Und ich glaube, wenn man Ur-Hamburger oder Hamburgerin ist, dann kommt man an Viva Con Agua natürlich auch nicht vorbei. Und mir gefällt alles, was dahinter ist, die Message, wie gesagt. Und deswegen bin ich hier und freue mich, da zu sein.
Vielen lieben Dank. Wir hören nachher ja auch von dir noch was. Darauf freue ich mich sehr. Micha, ich muss mich so komisch nach rechts drehen, um dich auch zu sehen. Du bist auch immer noch Host des Podcasts, auch wenn du jetzt 4 Monate meine Arbeit mit übernehmen musstest.
Ich dachte, ich könnte mich jetzt ein bisschen ausreden. Ja, ich darf, hab die Ehre, mit Robin einen Podcast zu machen. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Wie stellst du dich vor, wenn du gefragt wirst, was du machst?
Situationsabhängig. Erstmal moin zusammen und erstmal danke für die Einladung, Micha. Ich bin Aktivist bei Fridays for Future. Ich war lange Zeit Sprecher für Kooperation auf Bundesebene und mache so ganz viel zusammen mit der Kultur, was mich auch wiederum dazu geführt hat, dass ich einen Think Tank zur Dekarbonisierung der Popmusikbranche gegründet habe. Bei Polyton. Aber ich arbeite auch noch im Bundestag als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Deshalb ist es ein bisschen komplexes Thema. Was mache ich eigentlich? Ich bin überall dabei.
Wie vereinst du diese Arbeit? Also stellt es mir auch tricky vor. Einerseits sozusagen politische Arbeit, andererseits aktivistisch für Fridays for Future und andere Themen auf die Straße zu gehen.
Das ist eine richtig, richtig gute Frage und ich hatte richtig Schiss, als ich mich beworben habe im Bundestag für den Job. Aber ich dachte, irgendwie muss ich neben Aktivismus noch ein bisschen Zeit daran verwenden, Geld zu verdienen. Das vergessen manche, dass das dann Aktivismus ist nicht unbedingt bezahlt. Meistens nicht. Und deshalb habe ich mich auch schon im Vorhinein sehr intensiv damit auseinandergesetzt, habe bei Fridays for Future auch mit mehreren Leuten darüber gesprochen. Und dann habe ich gemerkt, der Widerstand ist nicht so groß, wie ich das erwartet habe. Und es gibt durchaus auch strategische Überlegungen, dass man ja auch Aktivismus als Teil der Demokratie verstehen kann. Und ich finde, im Bundestag zu arbeiten, das ist auch sehr demokratisch. Insofern gibt es auf jeden Fall Gemeinsamkeiten. Und das war weniger schwierig, als ich befürchtet habe.
Du hast gerade Geld angesprochen. Es gibt, glaube ich, von Luisa diesen schönen Satz, man kann die Welt nicht ehrenamtlich retten, die hauptberuflich kaputt gemacht wird, wenn ich sie hoffentlich richtig zitiere. Du als Pressesprecher legst sonst ein Veto ein. Müsste Aktivismus bezahlt sein? Müsste es eigentlich ein Job sein?
Ich glaube, dass das am Anfang nicht die richtige Frage ist. Ich glaube, man muss sich erstmal überlegen, was ist über Aktivismus überhaupt und warum mache ich das? Und deshalb, also wenn das von Anfang an bezahlt wäre, dann würde ich so ein bisschen so an der Motivation zweifeln, denn dann würde man das ja gegebenenfalls genau deshalb machen, um Geld zu verdienen. Und ich glaube, das ist der falsche Zugang zu Aktivismus. Aber letztendlich verlieren wir, das sehen wir bei Fridays for Future, auch ganz intensiv eine hohe Fluktuation über die Jahre hinweg. Sehen wir auch, dass man deshalb Leute verliert, weil sie halt nicht mehr studieren, nicht mehr SchülerInnen sind und sich das einfach nicht mehr leisten können. Das heißt, es ist ein großes Privileg, Aktivismus machen zu dürfen. Deshalb finde ich, ab einem gewissen Punkt muss man sich überlegen, wie führt man den fort, wenn man einmal diese Überzeugung gewonnen hat. Und da sehe ich Bezahlung ab einem bestimmten Punkt schon auch einfach als gerecht an. Aber es ist auch ein sehr komplexes Problem, denn es gibt sehr viele AktivistInnen und zu überlegen in dem Punkt, wer macht welche Arbeit und wer wird am Ende bezahlt, ist dann auch wieder, hat Konfliktpotenzial. Und ich möchte das nicht regeln.
Gibt's bezahlte Strukturen bei Fridays for Future?
Nein. Sehr schön, dass du das fragst. Nein, gibt es nicht.
Ich würde sehr gerne auch unseren dritten Gast hier vorstellen, und zwar ist das Sebo Sam. Von dir haben wir eben schon etwas hören dürfen. Du bist Teil des Kollektivs Vier Feinde und ich habe über dich gelesen, dass du die gelebte Anarchie an Klavier und Gitarre bist.
Ja, das ist ein Pressetext, den ich über mich selber vor 5 Jahren geschrieben habe.
Fair enough.
Das ist das, was man macht am Anfang seiner Karriere. Man schreibt die Pressetexte immer über sich selber, wenn es noch keinen Artikel gibt. Sind meistens auch besser als die lokalen Artikel von irgendwelchen Dorfzeitungen, deswegen hat das viele Vorteile. Aber weiß ich nicht, was soll ich dazu sagen. Aber ja, falls du mir auch die Frage stellen willst, wo ich Viva Con Agua kenne, ich kann direkt sagen, ich muss ehrlich sagen, es sind diese geilen Fotos mit dem Pappschild. Ich meine, dachte, das ist ein geiles, also wirklich, es hat mich voll gecatcht. Also die fotografische Leistung hat mich erstmal beeindruckt, weil ich habe ein Foto noch nie gesehen, also weil das Color Grading so brutal war. Also die Fotos waren sehr hart gegradet und ich fand, die hatten krasse Ausstrahlung. Und so bin ich auch das erste Mal aufmerksam geworden auf das Projekt, weil diese Bilder mich so gecatcht haben.
Hast du denn selber auch schon ein Foto gemacht? Wir haben ja heute Abend die Möglichkeit.
Nee, habe ich noch nicht, aber wollte ich immer schon mal machen. Okay. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall. Genau, aber ich bin jetzt auf deine Frage, bin ich eingegangen.
Macht nichts. Naja, geht so. Also eigentlich würde mich interessieren.
Anarchie, ob ich genau. Anarchist bin, wolltest du wissen? Oder
naja,
ob ich,
was an deiner Arbeit anarchisch ist.
Meine Arbeit ist anarchisch, dass ich mehr oder weniger bewusst oder unterbewusst immer versuche, mein Publikum aus dem Konzept zu bringen. Und ich mich nicht als Dienstleister sehe, was bei Comedians sehr oft der Fall ist. Also ich zahle ein Ticket und dann habe ich gute Laune, habe ich einen guten Abend. Sondern ich sag so, halt Pech gehabt. Wenn ihr bei einer Show seid, wo ich bin, ist halt euer Pech. Und wenn ihr dann halt nach Hause fahrt und dann an eurem Auto sitzt und denkt, oh Gott, was war das denn da heute? Ich kann bis heute nicht darauf klarkommen. Dann leiste ich auch meinen Beitrag, weil ich glaube, es geht auch so ein bisschen drum, dass Leute mal denken, sie kriegen immer alles, was sie wollen. Aber den Leuten nochmal zeigen, okay, ihr kriegt vielleicht nicht, was ihr wollt, dass sie mal drüber nachdenken, ob es vielleicht selbstverständlich ist, immer alles so zu verlangen. Vom Leben allgemein und von den Erwartungshaltungen und ich denke, das kann man ja auch sehr krass auf die Gesellschaft beziehen, dass wir einfach vieles selbstverständlich und immer denken, es läuft schon irgendwie glatt und ich sehe mich da als jemand, der die Leute wachrüttelt, nicht nur mathematisch, sondern auch durch das Konzeptionelle, wie ich es mache auf der Bühne, ja.
Du hast jetzt aber selber dich auch als Comedian vorgestellt. Also du sagst schon von dir auch, das, was du tust, ist Comedy. Oder sagst du, nee, dadurch, dass du eben auch nochmal andere Inhalte transportierst,
genau das, eher in andere Richtung? Ja, also das Problem ist, es gibt keine Begriffe. Es gibt nicht genug Begriffe. Comedian, finde ich, ist ein sehr hässliches Wort. Komiker klingt ein bisschen altbackend. Es klingt irgendwie alles scheiße. Also Musik-Comedian klingt noch schlimmer. Ich weiß nicht. Ich finde, Künstler ist eigentlich, obwohl Künstler ist auch eigentlich kein schönes Wort.
Aktivist einfach wieder?
Ja, ich würde es eher eine Form von Bühnenterrorismus nennen, tatsächlich. Also kein Aktivismus, sondern Terrorismus, weil ich wirklich auch manchmal ich zerstöre auch manchmal einfach wirklich. Es ist natürlich auch Aktivismus, ne, aber es ist eine Art von Bühnenaktivismus eigentlich. Aber ohne immer konkrete Inhalte, ohne den Leuten zu sagen, ihr müsst konkret das machen, sondern es ist mehr, der Protest entsteht durch meine Haltung und wie ich es rüberbringe, als, ja, genau.
Micha möchte ja eigentlich auch seine Karriere als Comedian starten. Vielleicht hast du ja noch gute Vorschläge.
Ja, also ich bin einmal als Comedian aufgetreten auf einer sehr internen Netzwerkveranstaltung und meine Tochter hat gelacht.
Das war die Einzige, die gelacht hat.
Und dann hat ein Freund, der sehr lange in der Entertainment-Branche gearbeitet hat bei Brainpool, gesagt, die Zielgruppe ist klar, also wahrscheinlich werde ich Kinder-Comedian. Ich finde aber die Unterscheidung im Aktivismus sehr, sehr spannend, weil ich finde, da wird oft nicht differenziert, sondern es ist dann ein Label, das draufgepackt wird. Und mit dem Freund habe ich seit Jahren die Diskussion, ob ich mich überhaupt Aktivist nennen darf, weil er der Meinung ist, eine Frau im Iran, die ihr Kopftuch abnimmt, ihr Hijab, riskiert ihr Leben. Ich riskiere höchstens, dass ich mal ich riskiere eigentlich gar nichts mit meinem Aktivismus. Also muss ich ehrlicherweise sagen, gerade bei Viva Con Agua ist es auch nochmal was anderes. Ich würde auch gerne nochmal Robin auf die Demos gegen rechts ansprechen gleich, wo man dann zumindest mal Hass von einer bestimmten Gruppierung erntet und vielleicht auch seine Adresse verschleiern muss im Einwohnermeldeamt. Und das passiert bei Viva Con Agua nicht, weil es ein sehr leichter Aktivismus ist, sehr entspannt. Jeder versteht, okay, die Menschen brauchen Wasser, die Menschen brauchen auch ein Klo zum Scheißen. Das versteht jeder. Wie ist es dir gegangen bei dem Switch, den ihr hingelegt habt und warum hat auch Fridays for Future sich da so vorneweg in der Organisation? Ich glaube, es gibt auch in Deutschland kein Ökosystem, das so schnell, so erfolgreich mobilisieren könnte, wie es Fridays for Future jetzt auch gemacht hat für die ganzen Demos gegen rechts. Warum? Also ich habe eine Antwort, aber ich würde gerne deine wissen.
Ja, ich finde, das ist eigentlich ziemlich eindeutig, also ohne Demokratie und das, darum geht's ja eigentlich, wir haben das ja so ein bisschen, die Demos gegen rechts, ja, aber auch vor allen Dingen pro Demokratie, wir haben das so ein bisschen umgeframed auch im Verlauf, um noch mehr Menschen zu erreichen, das ist so ein bisschen so das, was du mit Viva Con Agua vielleicht auch machst, Micha, dass man erstmal eine große breite Masse erreicht und überhaupt erstmal diesen Zugang bekommt, denn das Demos sind auch Bildungsarbeit und sich überhaupt über diese Themen austauscht. Klar, Fridays for Future hat diese Strukturen leben seit 2018, werden die aufgebaut und sind quietschlebendig in ganz Deutschland und wir machen ja jedes Jahr zwei Global Strikes, jetzt seit den Antisemitismusvorwürfen gegen Fridays for Future International machen wir das ein bisschen anders, wir haben da ja reagiert und uns distanziert. Aber diese Strukturen sind vorhanden und ich glaube, das ist das Wesentliche. Also egal, ob ich jetzt, wir sind jetzt gerade in Hamburg, aber es gibt uns in Berlin und München und Köln und Düsseldorf und in zig winzig kleinen Städten. Und diese Strukturen sind natürlich nicht immer super aktiv, aber sie sind immer aktivierbar. Und als wir gemerkt haben nach den Korrektivrecherchen, dass jetzt gerade endlich so ein Punkt, wo man ansetzen kann, wo man auch mit Öffentlichkeitsarbeit ansetzen kann, und wo die Leute auch von alleine angefangen haben zu reagieren, da haben wir gesagt, ja okay, wir nutzen das jetzt und haben innerhalb von erst wenigen Stunden die erste Demo in Berlin organisiert, dann zwei Tagen die erste große am Brandenburger Tor und dann hat sich das Laubfeuer verbreitet und das läuft ja auch jetzt die ganze Zeit überall weiter und viele Demos sind nicht mehr von Fridays for Future organisiert und das ist das Schöne am Ende, da ist mir die Luft ausgegangen, das ist das Schöne. Weil uns sonst die Luft ausgeht. Haha.
Du kannst einmal kurz durchatmen. Hanna, für welche Themen würdest du denn auf die Straße gehen?
Die gleichen, für die ich auch jetzt schon auf die Straße gehe. Frauenrechte, Rechte von Minderheiten, Klima auf jeden Fall auch. Eigentlich immer, wenn irgendwas da ist, sieht man mich ohne Maske da durchlaufen mit Freudenstränen. Mich berührt das immer wahnsinnig und ich habe auch das Glück, dass meine Eltern mich immer schon als Kind mit zu Demos genommen haben und für mich ist das ein No-Brainer. Also I see Demo and I run. Ich gehe immer hin.
Ich habe aber auch gelesen, nochmal ein bisschen anderes Thema, weil du eben auch den Robin Cookback, den Think Tank angesprochen hast bezüglich der Dekarbonisierung der Musikindustrie. Und Hannah, über dich habe ich gelesen, dass du unter anderem auch mit der Musik angefangen hast, weil dich interessiert hat, was passiert sozusagen auch hinter den Kulissen in der Musikindustrie. Was sind denn da so Themen, wo du glaubst, dass man da sozusagen auch noch aktivistisch was machen könnte, wofür vielleicht auch Leute auf die Straße gehen könnten? Ich glaube, viele Leute verstehen auch gar nicht wirklich die Mechanismen in der Musikindustrie. Also gerade so Themen Ungleichbezahlung von Männern und Frauen, ja, CO2-Ausstöße etc.
Ja, also Musik ist halt irgendwie auch so ein bisschen ein Spiegel der Gesellschaft, weshalb einfach alle Themen, die uns alle beschäftigen, auch automatisch in der Musikszene nochmal vielleicht ein Tick sogar fieser sind. Weil da geht es natürlich auch um Zahlen, um Geld viel und weniger darum, dass da wirklich wichtige Themen sich in die Charts sprengen, sondern es sind halt, ja, es ist ein Musikbusiness, ne? Also es ist halt auch wieder Wirtschaft und leider so ein bisschen, teilweise ein bisschen wenig Herz und natürlich auch mit einem Ungleichgewicht von den Geschlechtern und als Frau muss ich jetzt ja nicht schon wieder erwähnen, ist halt einfach ja ganz andere Welt, in die man da eintaucht als normaler Mensch so. Vor allem, weil ich auch eigentlich ursprünglich so den normalen Bildungsweg gewählt habe und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich will doch lieber Künstlerin sein und das ist also dieser Switch und mitzuerleben, was hinter den Bühnen passiert und so ist schon ein anderes Leben auf jeden Fall und ich glaube, dass es ja, wenig Verständnis ist, dass eben halt wirklich, also das ist, wie ich eben meinte, dass es eben ein Spiegel unserer Gesellschaft ist und dass da die ganzen Themen wirklich nochmal ganz anders, ganz andere Intensität haben. Aber ja, genau. Hast du ja eben auch schon erwähnt. So. Also, ja.
Was bräuchte es denn, um da vielleicht auch ein schnelleres Tempo reinzubringen? Also befreundete Künstlerinnen erzählen mir, da passiert, glaube ich, schon einiges. Ja. Und ist wahrscheinlich jetzt auch schon sehr viel besser als noch vor 10, 20 Jahren. Aber was glaubst du denn sozusagen mit deiner Erfahrung, was es bräuchte, um wirklich auch tieflegend sozusagen Strukturen aufzubrechen?
Theoretisch eigentlich vielleicht ein Label, was so viel Power hat, dass es konkurriert mit den drei großen Majors. Und ansonsten genau das, was wir hier haben, dass man drüber redet und dass es halt eben nicht etwas ist, was direkt vergessen wird. So. Weil Kunst ist für uns wichtig. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand jemanden kennt, der gar keine Musik hört, so, aber ich glaube, das ist so eins der Dinge, die uns antreibt und uns Bock macht, weiterzuleben auch so auf eine Art, ja.
Sebo, wie ist das so in der Comedy-Branche? Was geht da so ab
Hardcore,
hinter den Kulissen?
Hardcore. Ja, einiges. Ich kann jetzt aus Justiz, also ich will, also kann jetzt nicht justiziables sagen, aber es gibt auch diese Machtstrukturen. Also es gibt so viele Leute, also es gibt große Künstler in der Szene, wo jeder eigentlich hinter den Kulissen, also Leute, die ein bisschen näher dran sind, wissen, okay, es ist, also wann kommt die Böhmermann-Sendung? Also so, es ist so, Alter, es kann eigentlich sein, aber du kannst halt nichts machen, weil du kannst eben nicht einfach was behaupten. Ich kann jetzt nicht mehr hinsetzen und sagen, ich habe gehört, der das, obwohl ich es vielleicht sicher weiß. Aber das sind halt diese Systeme und du kannst auch keinen großen Veranstalter fragen, weil große Veranstalter machen große Deals mit großen Künstlern, wollen nicht, dass es da schlechte Publicity gibt. Das heißt, ein Veranstalter wird niemals dem Künstler in den Rücken fallen, auch wenn das große Veranstalter wie Live Nation sind oder andere oder... Genau, und dann ist die andere Ebene eben noch die Locations, die das auch nicht wollen, also große Locations, die sich auch schützen, weil, ja, also alle, es hängt halt zusammen und diese ganzen Abhängigkeiten, so viele Leute sind abhängig von einer mächtigen Person in der Branche, dass deswegen halten alle den Mund, obwohl es eigentlich alle wissen und keiner gibt halt die Dokumente raus, die Dinge belegen könnten, so, und deswegen passiert halt nichts, was man aber dagegen machen kann. Da gibt es sehr gute Wege, ist, du meinst gerade ein großes Label, was man genau...
Irgendeine Art, was mit dem
konkret... Da würde ich das Problem sehen, dann hätte man ein großes Label, die würden dann auch irgendwann Out of Control getten, so, dann wäre das halt ein anderer Player. ich glaube, das Beste ist wirklich, wenn jeder seinen eigenen Scheiß selber macht. Wirklich gar nicht zu denken, ich brauche jemanden, der Strukturen hat, von denen ich profitieren kann, sondern ich mache alles selber. Ich suche mir selber meine Produktions-, meine Kameraleute. Ich produziere alles selber. Wir machen alles selber. Wir lehnen jedes Vertragsangebot ab. Das ist was, was wir als Gruppe oder was wir immer gemacht haben. So, jeder will ja, wenn es irgendwann läuft, wenn es ein bisschen läuft, wollen ja alle irgendwie an dir verdienen. Und deswegen, das Beste ist, gar nicht diese Abhängigkeiten entstehen zu lassen. Wenn jeder für sich selber verantwortlich ist, dann sagt auch keiner am Ende, ja, wir können jetzt den nicht in die Scheiße reiten, weil wir arbeiten mit dem. Nein, wenn ich mein eigenes Business bin, wenn ich mein eigenes Geschäft bin als Künstler, dann kann, wenn mir jemand schaden will, dann schadet er mir. Und dann bin ich auch weg. So. Und da entstehen diese Verflechtungen gar nicht. Und ich glaube, dieses Umdenken ist wichtig und da können wir halt das Internet extrem gut für nutzen. Damals war es ein Fernsehredakteur, der entschieden hat, ob du ein Comedy-Star wirst oder nicht. Heute kann jeder selber eine Brand machen mit 1000 Kanälen, Podcast, YouTube, Reels. Jeder kann das selber aufbauen und das ist auch den Weg, den wir gegangen sind und es funktioniert super. Und du musst dich nicht von den Strukturen ausnehmen lassen und nicht 80% Deals unterschreiben, weil am Ende bist du den Leuten, für die Leute bist du nur eine Zahl, für die Labels, für die Produktionsfirmen bist du nur eine Zahl und die halten so lange an dir fest, nicht weil sie dich mögen, sondern solange du Geld bringst und wenn nicht mehr, dann futsch. Also deswegen.
Aber wo kann man euch, also ich habe ja eingangs auch erwähnt, du bist Mitglied des Vier-Freunde-Kollektivs, wo tretet ihr auf, also wo kann man euch sehen oder wo kann man dich und
ganz deine Deutschland, also wir sind jetzt im Herbst sind wir in der Leisthalle in Hamburg Ende Oktober, wir sind in Köln, sind wir im E-Werk, wir sind überall unterwegs, in Wien sind wir auch jetzt im Dezember, genau, also überall unterwegs und wir machen jetzt auch bald, also wir machen jetzt, haben gerade auch unsere erste Tour von wegen Strukturen, wir haben unsere erste Tour selber gemacht, also wir haben alles selber gemacht und das da brauchst du auch immer jemanden, der das dann mal macht, weil das macht halt keiner, weil alle sagen mal, es gibt Strukturen, es gibt Agenturen, es gibt Veranstalter und sagen so, ja, aber es gibt auch Veranstalter. Ja, die gibt's ja, da muss ich, also... Wenn es die gibt, dann haben die auch ihre Legitimation, haben die auch, aber es heißt nicht, dass es auch nicht ohne geht. Und das meine ich, diese Abhängigkeiten, wenn man es einfach selber macht, so ist das Gesündeste immer für alle. So.
Ich stelle mir das trotzdem relativ schwierig vor, also gerade für Artists, die noch nicht so groß sind, erstens den Mut wahrscheinlich aufzubringen und zweitens, also ich bin nicht von der Branche, aber irgendwie auch den nötigen Cash irgendwie am Start zu haben.
Cash ist keine Frage, ist nicht so Cash tatsächlich, weil wenn du groß bist, dann musst du, wenn du selber veranstaltest, musst du ein bisschen Geld haben, um die Locations zu buchen und Kautionen zu bezahlen, aber wenn du klein bist, spielst du eh nur vor 50 Leuten und da kannst du auch in eine Bar um die Ecke gehen und fragen, ich will hier eine Show machen und kannst mit denen reden, kannst das machen. Das ist dann auch, es kostet dann ja auch nichts. Das heißt, wenn du nicht so erfolgreich bist, hast du nicht so viel Geld, aber die Locations sind auch kleiner, also weniger finanzielles Risiko, also das skaliert sich ja gleichmäßig nach oben, so. Deswegen, ich bin ein Riesenfan davon, halt wirklich radikal alles selber zu machen, alles zu kontrollieren und mir nicht von irgendeinem Veranstalter irgendwie 2000 Euro Handtuchpauschale für 5 Handtücher, die im Backstage lagen, am Ende noch abrechnen zu lassen und dann mundtot gemacht zu werden von wegen diesem, ja, ihr seid ja die Künstler, ihr seid ja nur die Künstler, macht immer schön auf der Bühne euer Ding, aber so Zahlen, komm, mach mal nicht, den Vertrag, willst du den wirklich sehen? Nee,
das Eingedruckte.
Warum willst du denn die Abrechnung sehen? Hier ist eure Gage. Nimm deine Gage und geh. So, ne? Und da versuche ich extrem radikal anzukämpfen. So.
Und hast du auch Einblicke? Also wie gesagt, aus der Musikindustrie weiß ich's, aber was so faire Entlohnung angeht, also von Männern und Frauen.
Faire Entlohnung, also die Gagen sind, es gibt 70-30 Deals, 60-40 Deals, 50-50 Deals, die sind für alle gleich. Also wenn du jetzt als Künstlerin eine Show spielst, dann kriegst du dasselbe Geld. Wenn du 500 Tickets verkaufst, 30 Euro. Wenn du bei demselben Management bist, in denselben Strukturen, wirst du da als Frau dasselbe kriegen, weil es richtet sich klar nach den Ticketverkäufen. Was, glaube ich, ein Problem ist in der deutschen Comedy, was Frauen angeht, ist, dass es zu wenig Vorbilder gibt für Frauen. Das ist dann immer dieser Teufelskreis. Es sind ja jetzt deutlich mehr als noch vor 5 Jahren, also viel, 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 viel mehr, wirklich gefühlt 10-mal so viel. Also da tut sich einiges, aber die ersten Comedians, die ich mache es schon seit 9 Jahren, die ich gesehen habe, waren alle irgendwie wie Caroline Kebekus. Alle Frauen, die Newcomer waren alle wie Caroline, weil Caroline Kebekus war halt die die man anschauen konnte.
Das war auch die erste, die mir in den Kopf gekommen.
Genau. Und wenn du sagst, okay, ich bin eine Frau, ich will Comedy machen, ich gucke natürlich, gucke jetzt nicht nach Männern, ich gucke natürlich schon eine Frau und gucke mal als Vorbild so ein bisschen. Und dann, wenn es dann ist halt Caroline Kebekus und dann denkt man auch, ja, Frauen sind irgendwie alle langweilig und die sind alle nicht witzig und die sind alle, ja, erstmal, weil das dann auch ein Ding ist, wie man sozialisiert ist. Frauen werden ja auch so ein bisschen sozialisiert, dass sie nicht so witzig sind, aber das wird einem so eingetrichtert. Also bei vielen ist das so. Viele Frauen trauen sich dann auch nicht, mal was Mutiges zu sagen oder mal einen Witz. Viel Humor entsteht ja oft durch, dass du Grenzen überschreitest. Und da musst du auch so einen gewissen Mut haben aus dir raus. Und das ist ja, viele machen das ja schon. Es gibt Frauen, die machen die schlimmsten Programme, also wirklich, also ab 21 so mäßig, so Altersbeschränkungen, weißt du? Also da hat sich viel getan, aber es war halt lange so das Gerede in der Szene, ja, es ist irgendwie, ja, irgendwie, Frauen sind irgendwie bei dieses immer so ein bisschen langweilig und es hat sich total geändert. Und genau, und deswegen, also das ist eigentlich auf einem sehr guten Weg. Also da sehe ich kein großes Defizit mehr tatsächlich. So.
Robin, würdest du dich als lustig bezeichnen?
Nein. Nee, glaub nicht.
Nicht so deine Stärke?
Nee, das ist ja auch nicht mein Ansinnen in erster Linie.
Würde es Fridays for Future geben ohne Musikerinnen?
Ja, aber ich glaube, dass Musikerinnen extrem wichtig oder allgemein die Kulturbranche extrem wichtig für Aktivismus ist. Wenn wir jetzt gerade... bestes Beispiel ist eigentlich gerade brandheiß aktuell in den USA, Taylor Swift, ne, was das für ein Riesenthema ist. Oder jetzt, wenn wir zurückblicken auf die Sternkampagne von Helene Fischer, ne, also auf dem Cover gegen Rechtsextremismus, auch wenn das natürlich so ein bisschen verwaschen war, ne, aber Reichweite und Vorbilder außerhalb der Politik sind unglaublich wichtig für den Aktivismus, weil darüber im Prinzip, wir haben ganz, ganz viel jetzt gerade darüber gesprochen, wie wir eigentlich so Bubbles sprengen können, also wie wir Menschen erreichen, die wir nicht eh schon erreichen, obwohl das natürlich auch super wichtig ist, die eigene Crowd zu bespielen. Ich gucke jetzt hier gerade nach rechts, das kann man im Podcast nicht sehen, auf die KünstlerInnen, die hier auf der Bühne sitzen. Das ist unglaublich wichtig, aber es ist vor allen Dingen wichtig, wenn man wirklich in Fortschritt reingehen will im Aktivismus, dass man Menschen hat, die das vertreten, die auch außerhalb der Bubble strahlen.
Wie hast du für dich denn die Themen festgelegt, die dir wirklich am Herzen liegen? Weil ich meine, wir wissen es alle, wir stecken irgendwie in der Zeit der multiplen Krisen und wir könnten eigentlich für zig Themen jeden Tag auf die Straße gehen. Wie entscheidest du, wo du sozusagen deinen Fokus drauf legst?
Das ist nicht so leicht zu beantworten. Ich habe das mal so beschrieben. Ich glaube, das war auf dem Stadt ohne Meer Festival. Da war Micha auch da. Da hat mir Sebastian 23 diese Frage gestellt und ich bin auch so ein bisschen ins Schleudern gekommen. Aber eigentlich, glaube ich, ist es immer irgendwie eine persönliche Motivation, die das entscheidet. Intrinsische Motivation ist, glaube ich, das, was so richtig Kräfte entfesselt im Aktivismus. Also wirklich hinter etwas stehen. Und da hat ein persönlicher Draht zu einer bestimmten Problematik, glaube ich, einen extrem hohen Stellenwert. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich eigentlich über den Feminismus tatsächlich zum Klimaaktivismus gekommen bin, weil ich gemerkt habe in einer bestimmten Situation, die mich persönlich sehr berührt hat, wie unfair das Patriarchat eigentlich ist. Und so hat sich für mich so ein bisschen so diese Bühne des Aktivismus geöffnet. Das war so ein erster Schritt und dann mochte ich Schnee gerne und der kam nicht mehr und das ist jetzt ein bisschen lustig, aber tatsächlich, aber nur ein bisschen. Ich glaube, ein persönlicher Bezug zu seinem Aktivismus ist extrem wichtig.
Ich habe vorher eine Frage vorher im Kopf gehabt, und zwar, als du Greta Thunberg angesprochen hast und dass ihr euch distanziert habt. Ich darf ja als Host sehr
kannst
vieles.
Machen, was du willst.
Genau, das ist ja, also ich stelle es mir so vor, das ist eine eure Galionsfigur, ne, sie hat sich durch die Art und Weise, wie sie protestiert hat, Fridays for Future gestartet. Wie kannst du uns auf diese emotionale Reise und wie ihr das dann auch strukturell und auch intellektuell gelöst habt, quasi für euch einmal mitnehmen? Weil ich fand das schon bemerkenswert. Ich habe es natürlich aus der Außenperspektive mitbekommen, habe gesehen, okay, das ist ein Pulverfass. Und wie geht man damit um? Weil, finde ich hochspannend.
Also ich glaube, dieser Krieg in Israel und Palästina ist weiterhin ein Pulverfass. Und Wir sehen, dass das auch sich stetig weiterentwickelt und ich glaube, insgesamt ist das, zeigt das eine ganz, ganz riesige Problematik, nämlich, dass wir auf Grundlage von Halbwissen und zu großem Teil auch zu wenig Reflexion über dieses extrem komplexe Thema nachdenken. Und auch in der heutigen Zeit, vor allem durch Social Media, ich reg mich immer gerne über TikTok auf. Gott sei Dank wird da auf EU-Ebene jetzt gerade was gemacht, drin finde ich richtig gut. Aber ich glaube, wir haben das große Problem, dass wir immer aus einer bestimmten Perspektive auf eine Problematik schauen. Und wenn diese Problematik dann so groß ist, wie dieser unglaublich große Konflikt im Nahen Osten, dieser Krieg, dann passiert es, dass Menschen wie Greta Thunberg irgendwo ab einem bestimmten Punkt vielleicht in die falsche Bubble geraten sind. So möchte ich das mal. Und dann hat das plötzlich aber eine riesige Auswirkung, weil du Greta Thunberg bist und nicht beispielsweise Robin Aleph und arbeitest im Hintergrund, keine interessiert das.
Entschuldigung, hat es nicht auch was damit zu tun, dass Aktivismus das Problem hat, dass er sehr stark ist in eine Richtung und dass es schwierig ist, diese Ruhe dann zu haben und zu differenzieren und dass jemand wie Greta Thunberg auch das Gefühl hat, sich immer klar positionieren zu müssen und das auch ein Grund dafür ist, dass sie sich selber vielleicht gar nicht die Zeit zugesteht, sich wirklich in Ruhe ein Bild zu machen, weil die Zeit ist so schnelllebig und man verlangt immer Position und denkt so, okay, dann gehe ich jetzt voll da rein. Voll. Das ist natürlich nicht gut, aber ich denke, das könnte ein Grund sein.
Ich finde den Kommentar richtig, richtig gut. Dankeschön. Ja. Das beschreibt nämlich nicht nur das Problem mit Aktivismus, sondern beschreibt auch das Problem, was wir gerade in der Politik haben. Die PolitikerInnen sind so unfassbar vorsichtig geworden in ihren Aussagen, dass es genau das Gegenteil ist von dem, was Greta Thunberg, ich sag mal, passiert ist. Denn die Menschen haben Angst davor, was Falsches zu sagen auf politischer Seite, die dafür ausgebildet sind. Und die Menschen, die nicht dafür ausgebildet sind und im Aktivismus gerade dafür kämpfen, klare Dinge zu fordern und klar in der Kommunikation zu sein, also praktisch ein Gegenpol, zumindest auf dieser Ebene, zur Politik, zur parlamentarischen Politik aufzubauen, sind da natürlich genau denken von sich und haben auch diese Einstellung, ich muss zu allem eine klare Position beziehen. Und ich glaube, dass es tatsächlich das Richtige gewesen wäre an dieser Stelle, und das haben wir ja auch mit Fridays for Future Deutschland sehr klar gemacht, das ist nicht unser Konflikt. Das ist, man muss natürlich, und das ist unser Narrativ, wir müssen natürlich bei der Klimakrise sehr, sehr viele Krisen eigentlich gemeinsam denken. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber bevor man vorschnell etwas sagt, was so weitreichende Folgen haben kann, ist es manchmal ein bisschen besser, wissenschaftlicher zu denken und zu sagen, bevor ich hier jetzt was sage, lehne ich mich erstmal zurück und lese vielleicht ein Buch drüber oder zwei oder fünf.
Hanna, kennst du das bei dir auch, dass du das beobachtest, dass du irgendwie vielleicht mal den Wunsch hast, dich zu Themen, politischen Themen zu äußern, aber dann erstmal überlegst, hey, kann ich dazu gerade was sagen? Kommt das gut an? Wie sind vielleicht auch die Reaktionen auf Social Media oder ist das was, was dich eigentlich überhaupt bisher noch nicht so beschäftigt hat?
Also das Erste, was ich dann immer denke, ist, dass es mir eigentlich egal ist und dass ich schon das sagen möchte, was ich sagen will. So, aber gleichzeitig ist halt der Punkt, den du gerade gebracht hast mit dem andere Bubbles erreichen, ist natürlich auch für mich als Künstlerin, ist mir etwas, was ich gerne erreichen möchte und automatisch halt auch einfach, dass ich merke, dass in der Bubble, in der ich diese Sachen sage, ich natürlich nur auf Zuspruch treffe. Und das möchte ich nicht. Ich möchte ja Leute ärgern damit, was ich sage. Deswegen, also ich versuche es immer so zu verpacken, dass es auch Leute, die anders denken, zum Umdenken anregt oder durch irgendwie Metaphern oder Bilder Leute vielleicht mal genauer hinhören und denken dann, okay, vielleicht hat sie recht und eben halt auch außerhalb der Bubble eben dann der Zuspruch vielleicht kommt, einfach weil die Musik cool ist so. Also ich mache mir schon Gedanken darüber, sehr viel tatsächlich, aber gleichzeitig muss das halt raus, was ich denke. So.
Aber es ist echt ein spannender Punkt. Ich musste gerade drüber denken, dass wir bei Viva Con Agua, apropos Bubbles durchbrechen, auch immer wieder Diskussionen hatten, wie schaffen wir es eigentlich auch Leute zu erreichen, die wir noch nicht kennen, weil ich würde mal meinen, ich meine, die Leute, die hier sitzen, die kennen uns schon, die Menschen, die uns bei Instagram folgen, die kennen uns schon, also das Netzwerk ist schon sozusagen sehr sehr gleich aufgestellt, würde ich sagen, also von der Werteeinstellung und wo sie herkommen. Und das ist schon noch eine große Herausforderung, sich zu überlegen, wie schaffen wir es denn auch mal, die Menschen zu erreichen, die wirklich auch, ich sag mal, am Hebel sitzen oder wirklich auch dann mal was bewegen könnten. Sei es Menschen, die irgendwie auch mal locker eine Spende irgendwie uns geben könnten. Und das ist, ich glaube, das haben wir noch nicht so ganz geknackt, oder, Micha? Du guckst so verträumt.
Ja, ja, also wir knacken es immer mal wieder. Wir haben ja schon bubble-übergreifend aktivistische Angebote und auch das Social Business, das Wasser. Ich meine, das haben auch ganz viele getrunken, die vielleicht jetzt nicht in unserer Bubble unterwegs sind. Dadurch kommst du natürlich auch an andere Menschen ran, an andere Denkstrukturen, an andere Portemonnaies, an andere Adressbücher etc. Und da würde ich ja auch gerne noch mehr sehen. Also zum Beispiel finde ich, gibt es viel zu wenig klimafreundliche Produkte oder es gibt viel zu wenig feministische Produkte oder ich hatte immer zum Beispiel Saufen gegen Rassismus als Idee im Kopf, ne? Oder finde deine eigene Grenze, 3G noch. Du kannst da ja auch dann witzig spielen irgendwie damit und hast andere Möglichkeiten und meistens ist die Wirtschaft da einfach sehr kapitalistisch orientiert und hat keine Margen für das soziopolitische oder andere Ökosysteme, die es brauchen. Und das, glaube ich schon, hat einen anderen Hebel nochmal als immer nur diesen NGO-Hebel, weil letztendlich muss man auch sagen, deswegen, ich habe die Frage an dich mit Fridays for Future, ob es euch ohne Musikerinnen gäbe, so gestellt, also die kann ich auch an Viva Con Agua genauso. Also uns gäbe es in der Form definitiv nicht. Pfandbecher war das Erste, das uns groß gemacht hat. Und es gab es nur durch die ganze Musikszene und erst die Sachen darauf sind aufgebaut. So, deswegen glaube ich, bist du dann natürlich in dieser NGO-Rolle auch immer ein bisschen Bittsteller. Ne? Und wir brauchen gerade jemand, ich mag deinen Humor übrigens sehr.
Dankeschön.
Der genau so Themen transformiert und sie von einer anderen Seite offeriert den Leuten, weil wir wissen alle, dass die Welt auch scheiße ist, ja, dass es Menschen gibt, die keine Pressefreiheit haben, keine Meinungsfreiheit, keine Menschenrechte, keinen Zugang etc. Wenn wir das den ganzen Tag hier in dem Podcast sagen würden, würden definitiv weniger zuhören, weil es ist eine Reproduktion, es ist redundant. So, das heißt, wir brauchen die Künste, wie eine Hanna, wie ein Sebo, wie in alle Musikerinnen, die Viva Con Agua oder Fridays for Future oder gegen rechts auf die Straße gehen. Jeden Tag so als Inspirationsquelle.
Ja. Und ich glaube, es geht ja nicht nur um die Redundanz, sondern auch um das Format, was diese Themen rüberbringt. Also deswegen seid ihr ja heute sozusagen auch alle hier, weil wir ja ganz fest daran glauben, dass es halt auch über die universellen Sprachen, Musik, Sport, Kunst, Comedy funktionieren kann. Weil das eben auch dann Formate sind, die Menschen Spaß bringen und wo das Publikum dann halt auch mal mitlacht und irgendwie entertained wird. Und trotzdem geht's halt um wichtige Inhalte so. Und ich glaube, das ist ja auch letztlich das, was bei Viva Con Agua viele Menschen mobilisiert. So, Leute haben Bock auf ein Festival und wollten sich eh ein Festival-Ticket kaufen. Cool, ich kann mit Viva Con Agua hingehen. Und ich glaube, sowas bräuchte es halt auch viel, viel mehr. So, dass diese Themen halt nicht immer so todernst rüberkommen müssen oder halt in so, ja, sehr seriösen Formaten wie irgendwelchen Talkshows, auch wenn es hier so ein bisschen Talkshow-Charakter hat, aber das ist trotzdem sozusagen.
Ja, Markus.
Ja, danke.
Ich würde einmal kurz eine Sache dazu sagen, weil ich das auch so passend fand, was du so die Industrie, die dahinter ist in der Kulturbranche, das ja auch zum Thema gemacht hast. Ich fand das so, 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 so interessant. Ich habe das Glück gehabt, mit ganz, ganz vielen KünstlerInnen, auch vor allen Dingen PopmusikerInnen, letztes Jahr und auch in diesem Jahr zusammenzuarbeiten. Es gab da einen richtigen Drive. Also wir hatten jetzt Nina Chuba bei uns auf der Demo in Berlin, die in einem anderen Podcast gesagt hat, so Politik bin ich vorsichtig mit, was ich auch absolut verstehen kann. Aber wenn ich mit diesen KünstlerInnen persönlich spreche, und das ist auch, glaube ich, ein bisschen anders als früher, auch mit deren Managements, die, glaube ich, viel enger zusammen sind und vielmehr auch auf einer fast freundschaftlichen Ebene zusammenarbeiten, dann merke ich, der Zugang oder der Wille, wirklich Aktivismus zu unterstützen, ist wirklich extrem hoch. Und also die Bereitschaft ist, wenn man einmal diese Industrie ausklammert, dann ist die Bereitschaft extrem hoch. Und deshalb, glaube ich, ist das auch gar nicht so absurd, wie man sich das vielleicht denken könnte, mit Künstlerinnen zusammenzuarbeiten.
Ja, und ich glaube, dann kommt auch wieder diese Sache einfach zur Sprache, dass Leute, die nicht in diesen Riesenstrukturen, in diesen Verflechtungen arbeiten mit als Künstler, da ist auch keiner, der sagt, na, das denkt man an deine Ticketverkäufe, das kannst du jetzt nicht, kannst nicht auf die Demo gehen, denk da mal vielleicht Hälfte Leute weg oder so. Deswegen, das ist ja dann auch was, das macht dich einfach unabhängig und ich glaube, das bringt auch mehr Dynamik einfach rein in alles so, ne?
Wobei ich gleichzeitig auch sagen muss, also weil ich eben meinte, dass da eine Konkurrenz stattfinden muss, eben um diese Kapitalgesellschaften irgendwie zu brechen. Damit meinte ich ja, dass Künstler wie wir mehr zusammenarbeiten müssen, damit halt einfach es easier wird, größere Locations zu spielen, damit es easier wird, mit einem Videografen zusammenzuarbeiten, mit einem Fotografen und so. Und da ist es auch so, dass, also mir ist es wichtig, dass es halt zu einer Vorbildfunktion wird, um halt eben diese Struktur zu neu zu formen und in der Lage zu sein, dem Konkurrenz zu bieten. So war das gemeint, weil ich mache auch alles komplett in Eigenregie und deswegen war mir nun mal wichtig zu sagen, dass es für mich halt etwas ist, was ich anstrebe, dass es eben konkurrieren kann mit diesen.
Ja, ich verstehe es absolut. Ich denke immer nur, wenn du sagst, du willst mit einer großen Sache gegen eine andere große Sache. Große Sachen haben immer an sich, egal wie sie gemeint sind, ein Problem, dass sie sehr groß sind und dadurch sehr unbeweglich werden und sehr nicht mehr agil und nicht mehr präzise einfach in dem, was sie versuchen. Deswegen sind, glaube ich, so viele unbequeme Gegner, die alle wissen, was sie tun, deutlich stärker als ein Ding, wo einer dann vielleicht entscheidet oder drei oder vier, die aber nicht so gute Entscheidungen treffen, wie jeder für sich selber treffen kann. Das ist so nur das Argument, aber wir sind da an sich ja auf derselben Dings. Ich glaube, du denkst es auch mehr aus der Musikbranche, ich denke es mehr aus der Comedy-Richtung, also ist auch vielleicht ein kleiner Unterschied
auf
einfach.
Auf jeden Fall, klar.
Ich glaube aber, was auch ein Punkt ist, diese kapitalistischen Systeme aufzuweichen, zu sagen so, man will quasi gegen diese großen Strukturen, also solange es quasi, wenn es Aktivismus gibt, aber solange quasi die großen Unternehmen nicht mitmachen, bringt's nichts quasi. Das war ja am Anfang so eine These. Und da ist auch ein Ding, wo man richtig reingehen kann, ist einfach dadurch, dass man selber so coole Sachen an den Start bringt und einen Vibe verbreitet unter den Leuten, es ist irgendwann einfach uncool, für gewisse Unternehmen zu arbeiten. Und wir sehen das, ich sehe das auch bei mir in der Comedy-Branche. Es gibt riesen Player da, aber die Leute, die da arbeiten, für die meisten ist das nur ein Job. Das ist für die nicht so, boah, ich bin voll stolz, dass ich da arbeite. Und so ist es bei ganz vielen großen Playern, dass sie gar nicht intern überhaupt dieses Commitment haben. Und wenn irgendwann keiner mehr für dich arbeiten will, was willst du mit deinem riesen Unternehmen, wenn die Leute abhauen, weil du einfach keinen Vibe hast und weil es einfach nicht bockt, weil du keine positiven Visionen hast, weil du nichts erreichen willst, was irgendwie dem Zeitgeist entspricht, so, dann verlierst du auch deine Leute. Also da kann man, glaube ich, richtig, also bei den Menschen, die da einfach arbeiten, kann man, glaube ich, da kannst du richtig viel machen.
So. Das ist mal ein schöner Appell für alle, die zu Hause zuhören.
Ja, voll.
Startet also, euren, kündigt euer Job jetzt. Kommt zu Viva Con Agua oder woanders hin.
Ja, ich hätte wirklich noch einen Punkt, den ich gerne machen würde, weil ich finde, das hat ja auch, wenn ich richtig bin, auch Luisa gesagt, korrekt mich wieder als Pressesprecher, cut the bullshit und quasi die, dass die Art, also dort, wo du arbeitest, auch eine Wahl ist. Es ist aber oft keine faire Wahl, in der wir sind, ne? Also unsere Marketingchefin kam vom DAX-Unternehmen, die musste 50% Cut-Off machen finanziell. Das musst du dir auch erst leisten können, ne? Das hattest du auch am Anfang, dieses ehrenamtliche Engagement und so weiter. Und auch da muss man natürlich schauen, dass man da irgendwann mal auf ein anderes Niveau kommt, damit überhaupt du es dir leisten kannst in sozialen oder politischen oder ökologischen Systemen und so, ne? Und deswegen, ich bin kein Geschleim, aber deswegen bin ich Fan von 1,5, weil das ein ökologisches, wirtschaftliches System ist, das Kohle verdient und damit aber versucht, den Planeten besser dastehen zu lassen als davor. So, und das halt eine Alternative ist in diesem kapitalistischen System. Und das brauchst du eigentlich in jedem. Und da musst du es aber im besten Fall so schaffen, dass nicht, mein Lieblingsbeispiel ist immer der Harvard-Absolvent, der kriegt halt zwischen 200 und 400k Einstiegsgehalt. Selbst wenn der die Hälfte spendet, kriegt er nach Steuern noch mehr Geld, wie ich verdiene. Und das ist schwierig, weil dann bist du nur bei Leuten, die intrinsisch motiviert sind, aber wie ich zum Beispiel auch kein Studium abgeschlossen haben oder nicht so gut ausgebildet sind oder whatever oder nicht diesen, weißt du, so.
Ja, ich bin völlig bei dir. Also erstmal dieser Spruch Cut the Bullshit, das war, glaube ich, beim OMR hier in Hamburg, ne?
Genau.
Also erstmal die Präsentation von Luisa war wirklich mega cool. Ich glaube, die ist sogar ausgezeichnet worden. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Katze Bullshit von der Marketing-Dings da.
Achso, das ist nochmal lustig, weil sich auch noch so ein Preis daraus entwickelt hat. Die Katze Bullshit. Ich finde das sehr, sehr richtig, was du gesagt hast. Das Thema, ich habe das gerade so ein bisschen so umschifft, als wir gerade noch aufgenommen haben. Weil natürlich, also ich denke mir so, wann. Also wir sind in einer Marktwirtschaft, die natürlich, wenn du Geld erwirtschaftest, dich theoretisch dafür bezahlt. Ne? Und im Aktivismus erwirtschaftest du zumindest in der Praxis meistens kein Geld, zumindest nicht in erster Linie. Deshalb sind so Social Entrepreneurship, habe ich mich übrigens super viel auch im Studium mit beschäftigt, ist Social Entrepreneurship, glaube ich, extrem wichtig und vielleicht so eine Zwischenlösung. Also auf der einen, das ist irgendwo Aktivismus, also intrinsische Motivation, etwas zu verändern. Und auf der anderen Seite kann man damit auch Geld machen. Und ich glaube, ein großes Ding, was wir in der Bekämpfung der Klimakrise überhaupt nicht verstanden haben, was zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung viel zu wenig Platz hat, ist, dass die Transformation natürlich auch die eine Ermöglicherin von ganz, ganz vielen neuen Wirtschaftszweigen ist. Und das betont Luisa, glaube ich, in ihren Reden auch immer wieder extrem on point. Nur wir müssen, weil wir jetzt schon so spät dran sind, können wir das nicht einfach so gleichmäßig, so wie Olaf Scholz das sagt, so ja, wir machen Klimatransformation, aber niemand merkt was davon. Ne? Also das funktioniert natürlich nicht.
Er vergisst aber auch immer alles.
1,5 Grad Ziel ist jetzt irgendwie, das kam jetzt Pressemeldung, ist jetzt seit das erste Mal seit 12 Monaten sind wir jetzt gerade in einer über 1,5 Grad Phase schon weltweit. Das ist ja das große Ziel, das irgendwie einzuhalten, woran niemand mehr glaubt. Aber jetzt müssen wir gerade einmal investieren. Ne? Und investieren bedeutet natürlich auch monetär investieren. Und wie kann ich persönlich monetär investieren? Wenn ich von einem DAX-Unternehmen komme, kann ich natürlich hingehen und sagen, vielleicht brauche ich nicht die 400.000, vielleicht reichen mir auch die 200.000. Das ist mein persönliches Investment. Dafür mache ich dann etwas für die Transformation und arbeite vielleicht bei Viva Con Agua und oder bei 1,5 Grad. Und macht dann was Sinnvolles und am Ende vielleicht habe ich dann ja sogar auch aus kapitalistischer Perspektive gewonnen, weil ich dann plötzlich 600.000 mit einer ganz neuen Technologie verdiene.
Schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass ihr heute hier wart. Vielen lieben Dank euch ZuschauerInnen. Vielen lieben Dank an die Zuhörenden zu Hause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Unterstützt uns gerne, indem ihr eine Spende da lasst bei Viva Con Agua, Viva La Social, teilt, uns irgendwie bei Instagram folgt. Das hilft uns auf jeden Fall sehr. Und in diesem Sinne, Robin, willst du noch was sagen? Famous last words.
Ich wollte auch nur Danke sagen. Ja. Danke, dass wir hier sein durften.
Dankeschön.
Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.